Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
Ich bin Capucine.
Und ich bin Dennis. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Da wir aktuell noch bei dem Thema der Persönlichkeitstests sind, möchten wir euch heute einen weiteren Test vorstellen, und zwar den Big Five Test, der auf den Fünf-Faktoren-Modell basiert. Er ist ziemlich bekannt, der eine oder die andere kennt ihn vielleicht schon. Also das ist ehrlich gesagt der einzige Test, den ich vorher schon kannte. Den, ich weiß auch nicht woher, aber irgendwie ist ihm das schon mal, mir jedenfalls mal über den Weg gelaufen. Und ich weiß jetzt nicht, wie das wissenschaftlich so aussieht, das werden wir jetzt herausfinden. Aber ich kannte ihn zumindest schon mal.
Ja, also Big Five ist irgendwie relativ bekannt aus irgendeinem Grund. Vielleicht auch, weil es auch die Big Five Tiere gibt. Ich weiß nicht, Big Five ist ein geläufiger Begriff, finde ich.
Stimmt.
Und ja, genau, also der basiert darauf, dass Forscher herausgefunden haben, dass man die Persönlichkeit wohl in 5 Faktoren voneinander trennen kann. Also natürlich wie immer besteht unsere Persönlichkeit aus unendlich vielen Facetten, aber es sind 5 Faktoren, die weitestgehend unabhängig sind voneinander. Und das wissenschaftlich Gute an dem Ganzen ist, dass verschiedene Forschergruppen gleichzeitig parallel mit unterschiedlichen Ansätzen auf das Big Five Modell gekommen sind. Und deswegen gibt es eben einerseits das Big Five Modell und andererseits auch das 5-Faktoren-Modell, weil es einfach 2 verschiedene Forschergruppen waren. Beides wird aber oft synonym verwendet. Sie haben zwar kleine Unterschiede, weil, wie gesagt, sie haben unterschiedliche Ansätze gehabt und sie haben unterschiedliche Arten, die Faktoren zu nennen. Also es gibt einfach verschiedene Benennungen. Aber insgesamt stimmen sie sehr überein, sind sehr ähnlich. Und wir werden uns heute übersichtshalber auf das 5-Faktoren-Modell konzentrieren, einfach um uns für eins zu entscheiden. Und das ist das deutsche Modell. Deswegen dachte ich, das klingt doch mal ganz gut.
Und was sind denn diese 5 Faktoren? Diese 5 Faktoren sind erstmal aufgeteilt in 5 verschiedene Facetten. Da kann man sich dann quasi von einem Pol zum anderen bewegen und man bewegt sich irgendwo dazwischen. So ein ganzes, ganz auf einem Pol ist man nie, sondern man ist irgendwie immer auf der Schwebe zwischen diesen beiden. Und einer davon ist zum Beispiel die Offenheit. Also wie offen bin ich für neue Dinge, Lernen und dergleichen? Oder mache ich vielleicht immer nur dasselbe, esse immer dasselbe, dasselbe Gericht zum Mittag oder was auch immer? Oder bin ich total abenteuerlustig oder dergleichen?
Ja. Genau, das zweite ist zum Beispiel die Gewissenhaftigkeit. Das heißt, wie ordentlich bin ich, wie zuverlässig bin ich sehr diszipliniert, pünktlich, ehrgeizig, also einfach alles, was eben mit einer gewissenhaften Persönlichkeit einhergeht.
Der nächste Punkt oder die nächste Facette ist die Extraversion oder Introversion. Also je nachdem bin ich eher Mensch, der immer auf Partys geht und immer unter Leute ist und sich ganz viel unterhalten muss mit dem und dem und dem. Oder bin ich eher ein Mensch, der eher zu Hause sitzt, die Wochenenden mit einem Buch verbringt oder einem Film oder was ich was? Also ich glaube, dass es mehr so übertragene sind, wo man die Energie rauszieht. Also aus eben Gesprächen mit vielen irgendwie im Mittelpunkt von anderen Menschen oder eher eben zu Hause. Es heißt nicht, dass eine introvertierte Person nur zu Hause sitzt, keine Freunde hat und gar nichts von anderen Menschen zu tun haben will, sondern das geht ja einfach um die Masse, würde ich einfach mal sagen, von Menschen, die da der Unterschied macht.
Ja, genau. Die vierte Facette, die kenne ich gerade nur auf Englisch, die heißt Agreeableness, also wie angenehm ist ein Mensch. Ich würde sagen, vielleicht wie sozial kompetent, also nicht sozial kompetent, aber wie viel ist ihm das Soziale wichtig? Das passt vielleicht ganz gut. Also wie altruistisch ist er, wie empathisch, verständnisvoll, nachgiebig, kooperativ, also einfach so, dass er sehr im Einklang mit seiner Umgebung sein möchte.
Und die letzte Facette, der oder die Neurotizismus, weiß ich jetzt nicht.
Der Neurotizismus.
Ja, gut. Also da geht es im Grunde, ich würde mal sagen, größtenteils um so eine psychische Resilienz, also wie ängstlich bin ich, wie viel Sorgen mache ich mir, wie unsicher oder sicher, wie verlegen bin ich in Bezug auf mich selbst und auf meine Gesundheit.
Genau. Insgesamt kann man eine ganz gute Eselsbrücke bilden, wenn man die 5 Facetten nämlich auf Englisch sieht. Es ist Openness, Conscientiousness, Extroversion, Agreeableness und Neuroticism. Und das klingt jetzt vielleicht viel, aber wenn man zusammenfasst, die ersten Buchstaben ergeben sie Ocean. Und deswegen wird es auch oft das Ocean-Modell genannt, einfach als Eselsbrücke, um auf alle 5 Facetten zu kommen.
Ja, ich habe witzigerweise diesen Ocean das erste Mal gesehen und konnte damit nichts anfangen, weil das war so in einem Vortrag und da wurde das Ocean-Modell genannt, aber die Big Five quasi benutzt. Und da habe ich nicht so verstanden, warum es auf einmal anders benannt wird. Jetzt verstehe ich es, danke.
Gerne. Ja, das ist irgendwie, weil es echt oft erforscht wurde und von vielen Seiten hat es einfach verschiedene Namen und man mixt das so ein bisschen durcheinander. Aber es ist alles sehr ähnlich. Und es wurde dafür eben auch ein Test erstellt. Also es gibt online wieder, wie die meisten Tests, ganz viele Big Five-Tests, Ocean Models-Tests, was auch immer. Aber dieser Test wird tatsächlich auch in der psychologischen Praxis verwendet. Und heißt dort Neo-PIR. Natürlich muss das wieder ein ganz fancy, nerviger Name sein, den man sich nicht gut merken kann. PIR ist, glaube ich, Persönlichkeitsinventar und PI ist Persönlichkeitsinventar und R ist die revidierte Fassung, weil es gibt mittlerweile schon die zweite Fassung, die etwas länger ist als die erste. Die erste war der Neo-FFI, das ist das Fünf-Faktoren-Inventar gewesen und war relativ kurz. Der hatte nur 60 Fragen, was ja irgendwie doch viel ist, aber war eben deutlich kürzer, weil die neue Fassung hat jetzt 240 Fragen und dauert auch 30 bis 40 Minuten. Deswegen ist es ganz gut, dass es auch eine kurze Fassung gibt. Falls Persönlichkeiten oder Personen den machen, die irgendwie kognitiv eingeschränkt sind oder die ein bisschen jünger sind oder irgendwie so und keine 30 bis 40 Minuten lang konzentriert bleiben können.
Dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass die Persönlichkeitstests erst ab 16 Jahren wirklich einen Sinn machen, weil bis zu diesem Alter das quasi die Persönlichkeit braucht, um heranzureifen, um sich herauszubilden. Und erst da macht es wirklich Sinn, diesen Test zu machen. Also ist klar, wenn sich das bis dahin immer wieder verändert, hätte man vielleicht irgendwie so einen Ist-Zustand, aber der verändert sich ja dann in der Entwicklung ganz schnell. Von daher ist es ab diesem Alter erst wirklich sinnvoll.
Genau. Und den Test gibt es auch insgesamt als Selbst- und als Fremdberichtsfassung. Das heißt, einerseits kann man ihn sozusagen einmal selber durchführen, aber man kann ihn auch bei Menschen, die eben ihn selber vielleicht nicht ausfüllen können, Verwandten oder Freunden geben, dass sie ihn ausfüllen für einen. Oder man macht beides und kann das dann abgleichen, wie sehr das miteinander übereinstimmt.
Ja, wie Kapucin gerade angesprochen hat, gibt es da Fragen bei diesem Test, die man beantworten muss. Und anhand von den beantworteten Fragen wird man dann halt in diesem Big Five eingeordnet. Und dazu zählen dann Fragen wie, ich habe gerne viele Leute um mich herum. Da habe ich ja vorhin gerade eben schon gesagt, das zielt so auf die Extraversion, Introversion ab. Also wenn ich jetzt sage, ja, ich habe gerne viele Leute mit mir um mich herum, dann bin ich eher auf der Skala eher zur Extraversion als zur Introversion. Des Weiteren zum Beispiel, ich mag meine Zeit nicht mit Träumereien verschwinden. Da kann ich dem jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz zuordnen, wozu das gehört.
Es könnte Conscientiousness sein, also Gewissenhaftigkeit, dass man immer diszipliniert und ehrgeizig weitermachen möchte.
Ah, okay. Ich versuche jedem, dem ich begegne, freundlich zu sein.
Das ist ziemlich sicher Agreeableness, also wie angenehm möchte man sein, wie sozial.
Ja, das würde ich auch sagen.
Genau. Aber ja, hier sieht man auch wieder die Augenscheinvalidität, die ich schon mal angesprochen habe in den letzten Folgen. Das ist halt immer das Problem bei solchen Tests, dass man oft weiß, worauf es abzielt und dass man sich dann manchmal besser darstellt, als man ist oder als man, ja, oder man stellt sich einfach so dar, wie man gerne wäre, sage ich mal. Und da muss man halt wirklich sozusagen drauf bauen, dass die Person, die getestet wird, sehr ehrlich ist und auch eben mit sich sehr ehrlich ist, weil manchmal hat man auch eine verzerrte Wahrnehmung von sich selbst.
Aber vielleicht gibt es ja auch einen Weg, an diese Daten heranzukommen, ohne den, ich muss anders ausdrücken. Vielleicht kommt man an diese Daten mit Mechanismen, die den Faktor Mensch quasi ausklammern. Also nicht ganz ausklammern, sondern die Schwachstellen, die der Mensch in solche Studien mit einbringt. So wie in anderen wissenschaftlichen Studien auch. Da gibt es doch sichere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie aussagekräftig diese Daten sind, aber die Firma Cambridge Analytica, die im Wahlkampf vom US-Wahl, die letzte Wahl, wo Donald Trump das gewonnen hat. Da ist ja Facebook mit dieser Firma irgendwie durch die Medien gegangen, dass Facebook Daten irgendwie an die verkauft hat und dieses Unternehmen damit Profile erstellt hat und die arbeiten mit den Big Five.
Ja.
Und die werden garantiert nicht die Facebook-User gefragt haben, mach doch mal hier diesen Big Five-Test, sondern die werden es irgendwie anhand von dem Nutzerverhalten, den angegebenen Likes und weiß ich was gemacht haben. Und vielleicht sind diese Aussagen vielleicht sogar aussagekräftiger, als wenn die Person das selber machen würden.
Klar, also du hast jetzt schon das Wort Verhalten benutzt. Man kann auch Verhaltenstests machen. Aber da ist, also man müsste sie ja der Authentizität halber dann machen, dass es die Person nicht weiß. Da ist wieder ethisch fragwürdig, ob man das machen darf. Und zweitens müsste man viele verschiedene Situationen erstellen, weil eine Situation ist natürlich nicht aussagekräftig genug. Und das wäre natürlich sehr aufwendig. Also die Daten, die man erfasst durch solche Fragebögen, sind nicht perfekt, aber sie sind es wert. Also sie sind so gut, dass es wert ist, sich den Aufwand nicht zu machen, viele verschiedene Situationen zu kreieren, in denen der Proband, die Probandin geheim, also insgeheim sozusagen getestet wird, was eigentlich nicht in Ordnung ist.
Nee, ich hätte jetzt schon eher gedacht, dass man so ein, ist wahrscheinlich auch viel zu aufwendig, um das zu machen, aber so ein Setting kreiert, wo der weiß, wo der Nutzer schon, der Proband schon weiß, dass er jetzt getestet wird, aber eben nicht weiß, was er tun oder nicht tun muss, weißt du? Also, dass er quasi, dass das Verhalten bei Benutzung eines Programms oder sowas beobachtet wird und daraus sich diese Daten dann ziehen lassen. Aber ja, wie du schon sagst, ist wahrscheinlich viel zu aufwendig.
Also es ist aufwendig, auch da ist es wieder schwierig, dass die Augenscheinvalidität nicht gegeben ist. Und es ist wie immer fragwürdig, wenn man einen Menschen testet und auch zum Beispiel nicht weiß, wofür er getestet wird.
Ach so, der sollte auch wissen, ah okay.
Meistens ja. Also außer man hat das der Ethikkommission vorgelegt und sie sagt, okay, das ist so harmlos oder das ist so in Ordnung, das könnt ihr machen. Aber der Proband muss an irgendeinem Punkt auf jeden Fall aufgeklärt werden.
Ja gut, aber das kann man ja auch am Ende machen.
Ja, das müsste man auf jeden Fall am Ende machen.
Aber wir sind jetzt nicht hier, um Forschung zu betreiben.
Zum Glück. Ja, nee, aber wie gesagt, dieser Test ist sehr gut, so wie er ist. Er wird oft verwendet in der psychologischen Praxis. Er dauert nur ein bisschen lange, aber dafür gibt es ja die kurze Version. Und man kann ihn aber auch theoretisch im Internet kostenlos machen. Es ist nämlich sehr schwierig, an den NeoPIR wirklich ranzukommen, weil der wirklich eigentlich nur unter PsychologInnen existiert. Vielleicht kennt ihr eine Psychologin, Psychologe, der ihn euch kopieren kann und vielleicht mal mitbringen kann sozusagen. Ansonsten probiert es einfach mal im Internet, aber da kann ich euch keinen empfehlen und genießt dort auch die Ergebnisse eher mit Vorsicht, als sie wirklich ernst zu nehmen.
Und wie immer am Ende einer Folge hoffen wir, dass ihr ein wenig mitnehmen konntet, vielleicht ein wenig lernen konntet. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Fragen habt, irgendwie einen Wunsch habt für ein Thema, dann meldet euch bei uns. Wir freuen uns darüber und versuchen es auch einzubringen.
Ganz genau, und wir freuen uns dann, euch beim nächsten Mal wieder bespaßen zu dürfen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis dann.
Ciao, ciao.